SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe. Am Mikrofon Elinor Landmann. Und hier geht es heute um Maxim Gorki. Der Dramatiker wird derzeit auf deutschsprachigen Bühnen viel gespielt und das ist doch einigermaßen erstaunlich. Der russische Schriftsteller Maxim Gorki starb 1936. Und er wurde bereits in seinen letzten Lebensjahren und erst recht nach seinem Tod auf einen hohen sowjetischen Sockel gestellt. Stalin trug beim Staatsbegräbnis die Urne des Schriftstellers. Gorki wurde mit dem Lenin-Orden dekoriert. Er war der erste Vorsitzende des allsowjetischen Schriftstellerkongresses und er unterstützte maßgeblich die Durchsetzung des sozialistischen Realismus. Gorki war und Gorki wurde zu einem Kulturdenkmal der Sowjetunion gemacht. Einige seiner Romane, Gedichte, Stücke und Essays waren Pflichtlektüren in der UdSSR. Und seine Werke ließen sich, wenn sie der Parteilinie nicht entsprachen, auf Parteilinie bringen. Das zeigt zum Beispiel der folgende Ausschnitt aus einem Hörspiel nach Gorkis Erzählung Varjenka Olesova. Es unterhält sich die Titelheldin mit dem jungen Mann Ippolit Sergejewitsch.
Manchmal bedauere ich die Menschen. Auch solche, die ich nicht liebe.
Nur manchmal? Sie sind doch alle bedauernswert.
Weshalb denn?
Weil sie unglücklich sind. Nehmen Sie zum Beispiel Ihre Bauern. Wie schwer ist ihr Leben und wie viel Ungerechtigkeit, Unglück und Qualen haben sie zu tragen.
Sie müssen sehr gut sein, wenn Sie so sprechen. Aber Sie kennen die Bauern nicht. Sie haben nie unter ihnen gelebt. Sie sind unglücklich, das ist wahr. Aber wer ist daran schuld? Sie stehlen und betrügen und immer betteln sie. Dabei sind sie hinterlistig und niemand hindert sie, glücklich zu sein.
Aber sie haben ja nicht einmal genügend Brot, um sich satt zu essen.
Na ja, es sind doch so viele.
Ja, es sind viele. Aber es ist ja auch viel Land da. Und es gibt Menschen, die Zehntausende des Jatinen Land besitzen. Wie viel haben Sie zum Beispiel?
573. Na, was ist dabei? Hören Sie mal. Sollte man es Ihnen etwas schenken?
Im ländlichen Russland vor der Revolution diskutieren ein junger Mann und eine junge Frau über Besitz, Armut und gesellschaftliche Hintergründe und gehen dann wieder zum Flirt über. Das war ein Ausschnitt aus einer Produktion von Gerd Westphal für den Bayerischen Rundfunk. In «Wassa Zheleznowa», einem Hörspiel nach dem gleichnamigen Gorki-Stück, steht eine Kapitalistin im Zentrum. Gleich zu Beginn erklärt sie in dieser DDR-Produktion aus dem Jahr 1967 von Fritz-Ernst Fechner, was Sache ist.
Die Lastträger der Güter- und Passagierschifffahrt bekommen immerhin 3,50 auf 1000 Pud.
3,50 auf 1000 Pud macht 35 Hundertstel auf 1 Pud. Dann verdienen sie durchschnittlich 1 Rubel pro Tag. Das ist ein bisschen wenig für sie. Denn sie müssen viel essen. Und ohne Fleisch, ist das ein Leben? Sie sollten jemand ausfindig machen, der den Lastträgern sagt, dass sie mehr Lohn verlangen sollen.
Ich verstehe nicht, was interessieren uns die Lastträger der großen Gesellschaften? Die Matrosen meutern, weil unsere Reederei keine Lastträger beschäftigt und sie selbst die Fracht auf den Landungssteg werfen müssen. Für die Matrosen sind 2 Rubel auf 1000 Pud wirklich zu wenig.
Weil wir nicht mit Lastträgern arbeiten, müssen wir uns die großen Gesellschaften vornehmen. Lieber Krotkir, wenn Sie es fertigbringen, dass Merkur und Kaukasus ihren Lastträgern den Lohn für 1000 Pud bis auf ein 5-Rubel-Scheinchen erhöhen, dann werden unsere Schiffchen leichter Fracht bekommen. Und dann legen wir unseren Matrosen zu. So muss man es machen. Wenn Sie mit den Töpfern, den Müllern, überhaupt mit den kleinen Hausindustriellen ein Abkommen treffen und sie dazu bringen könnten, ihre Frachten uns zu übertragen, dann würde ein Vorteil für uns und den Matrosen herausspringen.
Das letzte Jahr haben wir gut abgeschnitten.
Ach, gut und immer nur gut. Was ist das schon? Besser, immer besser muss es werden. Das Leben wird langweilig, wenn es nur immer gut und nichts als gut ist.
Da kann eine rechnen und liefert Anschauungsmaterial zum Studium kapitalistischer Prinzipien. Solche Stücke, solche Stoffe, solche Themen sind Teil von Gorkis offiziellem sowjetischem Heiligenschein. Und in Anbetracht des hohen Sockels, auf dem er stand, in Anbetracht seiner Allgegenwart, kein Wunder, war dieser Autor nach der Wende 1989, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, erst einmal abgeschrieben. Aber jetzt kehrt er zurück, zumindest auf die deutschsprachigen Bühnen. Gorkis Stücke waren diese Saison am Schauspielhaus Zürich ebenso zu sehen wie im Theater von Biel und Solothurn. Die junge Regisseurin Daniela Löffner inszenierte die Kinder der Sonne. Katharina Rupp, Chefin am Theater Biel Solothurn, brachte die Barbaren zur Schweizer Erstaufführung. Und in Wien und Berlin sieht's nicht anders aus. Am Deutschen Theater in Berlin etwa waren die Kleinbürger zu sehen, in einer Inszenierung von Jette Steckel, und ebenfalls am DT die Kinder der Sonne von Stefan Kimmich. Stellt sich die Frage, was hat der Paradeautor der Sowjetunion heute auf den Bühnen zu suchen? Was steckt in den Stücken dieses sowjetischen Kultursymbols, das auch Zeitgenossen interessiert? Die Antwort steckt auch in der Geschichte dieses Autors, die sehr viel widersprüchlicher, sehr viel vielschichtiger ist, als man das auf den ersten Blick bei einem sowjetischen Kultursymbol erwarten würde. Die Stücke, die heute wieder auf den Spielplänen der Theater stehen, die stehen auch am Anfang von Gorkis Karriere. Der Autor betritt das öffentliche Parkett 1898. Da veröffentlicht er, eben 30 geworden, zwei Bände mit Erzählungen. Und mit seinem ersten Drama, Die Kleinbürger, sorgte Gorki für einen Überraschungserfolg. Das sagt der Slavist Thomas Grob. Er leitet die Slavistik an der Uni Basel.
Dieses erste Stück hat dann einen derartigen Erfolg gehabt, also Die Kleinbürger, Mischanja heißt es russisch, dass er plötzlich dann über Nacht dann schon einen ganz anderen Status hatte, auch als Autor. Und dann kommt halt der große Erfolg dann nur wenige Jahre später, 1903, mit diesem Nachtasyl. Es gibt so Zahlen, der soll ja 750.000 Exemplare verkauft haben von diesem Stück, und Max Reinhardt hat es alleine 500 Mal gespielt und so. Und dann ist er plötzlich der große Autor von europäischem Ruf. Wobei, glaube ich, zu sagen ist, dass bei Gorki immer, also eher als Figur, als Biografie, also heute würde man sagen, vermarktet worden ist. Das ist, glaube ich, nicht seine Absicht gewesen, obwohl er immer seine Biografie benutzt und stilisiert hat. Aber er war durch seine Biografie schon auch wahnsinnig interessant geworden.
Der Nimbus des Künstlers Gorki nähert sich aus seiner Biografie. Und ein wichtiges Kapitel darin sind die Wanderjahre. Gorki stilisiert sich in seinen Werken, und er wird stilisiert zum Vagabunden Gorki. Mehrfach durchwanderte der spätere Schriftsteller Russland, der Wolga entlang bis zum Kaspischen Meer. Gorki stammte aus einer verarmten, kleinbürgerlichen Familie. Geboren wurde er als Alexei Maximowitsch Peschkow. Den Künstlernamen Gorki, der Bittere, legte er sich als junger Mann zu. Bereits mit 11 Jahren hatte er als Waise für sich selbst zu sorgen. Ein prügelnder Großvater jagt ihn aus dem Haus. Gorki hält sich mit diversen Jobs über Wasser, arbeitet auf Wolga-Dampfern, in Werkstätten, als Laufbursche. Ein unstetes Leben am Rand der Gesellschaft. Heute könnte man sagen, Gorki zog wie ein Tramp durch die Lande und sah das Leben von unten. Das ist die eine Seite seines Nimbus als Schriftsteller. Der Slavist Thomas Grob verweist aber auch auf die russische Pilgertradition des Umherziehens.
Das heißt, das Wandern, das Unterwegssein, das sozusagen von Ort zu Ort ziehen, ohne festen Beruf, ohne festen Wohnsitz, das hat in Russland immer so einen besonderen Status. Also die religiöse Version geht so bis Richtung so ein bisschen Heiligsein oder so. Aber es gilt eigentlich als eine sehr hohe Form, lustigerweise, der Existenz, obwohl es viele ganz einfache Personen machen. Das ist eigentlich sehr in einem nicht materiellen Sinn, sondern in einem geistigen Sinn etwas sehr angesehen. Und er schöpft, glaube ich, obwohl er ja nicht auf dieser kirchlich-religiöse Schiene geht, schöpft er aus diesem Status des Wanderers, der das Volk kennenlernt. Und daraus schlägt er schon auch literarisches Kapital, weil das ist auch sein Erfahrungshintergrund. Das ist ja das, was er dann, er nennt das ja dann auch eben seine Universitäten und so.
Meine Universitäten, so heißt der Band von Gorkis Autobiografie, der diese Wanderjahre enthält. Und in dem Titel Meine Universitäten markiert Gorki bereits Distanz zur Intelligenzia. Er hat nicht an einer Universität studiert. Gorki hatte aber Kontakt zu revolutionären Studentenzirkeln. Er diskutierte Marx, engagierte sich gegen das zaristische Regime, radikalisierte sich, aber seine Vorbehalte gegenüber den klugen Schwätzern hat er nie abgelegt und für sich eine andere Rolle kultiviert. Er war Volkes Stimme und seine Stücke zeigten Volkes Realität. Auch das war wohl ein Grund für den Erfolg von Gorki als Dramatiker. Sein berühmtestes Stück, Nachtasyl, spielt in einer Herberge. Dort kommen die Abgerissenen unter und dort diskutieren sie. Zum ersten Mal spielen Menschen am Rand der Gesellschaft auf einer Bühne die Hauptrolle. Und das Publikum war begeistert. Voyeurismus spielte bei dieser Begeisterung wohl auch eine Rolle. Uraufgeführt wurde Nachtasyl 1902 vom Moskauer Künstlertheater. Diese Truppe war die Speerspitze der ästhetischen Erneuerung unter Konstantin Stanislavski. In seinen Memoiren schildert der berühmte Regisseur und Schauspieler die Recherche für die Inszenierung von Nachtasyl. Wie Forscher beobachten sie exotische Eingeborene. Stanislavski und die anderen Schauspieler besuchten ein reales Moskauer Nachtasyl.
In der besagten Nacht war nach einem großen Einbruchdiebstahl von den Kriminalbehörden sozusagen der Belagerungszustand über den Chitrow-Markt verhängt worden. Überall standen Trupps bewaffneter Polizisten, an denen wir erst einmal vorbeikommen mussten. An einer Stelle mussten wir sogar regelrecht schleichen, damit uns ja niemand höre. Als wir die Sperrlinie passiert hatten, wurde die Sache wesentlich leichter. Frei und ungehindert konnten wir jetzt die großen Schlafräume mit den unzähligen Pritschen in Augenschein nehmen, auf denen viele alte Leute, Männer und Frauen, wie tot dalagen. Im Mittelpunkt des großen Asyls befand sich die Universität mit der vagabunden Intelligenz, die aus den des Lesens und Schreibens kundigen Menschen bestand. Sie erwiesen sich uns gegenüber als sehr nette und gastfreundliche Leute. Wir stellten einen Imbiss auf den Tisch, das heißt Wodka und Wurst. Als wir ihnen den Zweck unseres Kommens erklärten, das Studium des Lebens der Deklassierten für Gorkis Stück, waren die Vagabunden zu Tränen gerührt. »Welche Ehre lässt man uns zuteil werden?« rief einer aus. »Was ist an uns denn schon Interessantes dran? Was kann man von uns denn auf die Bühne bringen?« verwunderte sich ein anderer naiv. Die Exkursion auf den Chitrow-Markt hatte, besser als lange Gespräche über das Werk oder eine eingehende Analyse es vermocht hätten, in mir Fantasie und schöpferisches Gefühl erweckt. Jetzt besaß ich Modelle, nach denen ich formen konnte, lebendiges Material, um Menschen und Gestalten zu schaffen. Alles erhielt eine reale Grundlage.
Stanislavski spricht von der realen Grundlage in diesem Ausschnitt aus seinen Memoiren »Mein Leben in der Kunst«. Die Schauspieler recherchierten für die Inszenierung eine reale Grundlage und Gorki ist der Autor, der sie mit einem Stück versorgt, das eben eine reale Grundlage hat. Der Schriftsteller Gorki schließt sich der Sozialdemokratischen Partei an und die war im Russland der Jahrhundertwende eine revolutionäre Partei. Und der Schriftsteller Gorki stellt die Menschen am Rand der Gesellschaft ins Zentrum seines Stückes. Das war unerhört und unerhört ist auch, dass Gorki sie, wie alle anderen Menschen auch, als zum Glück berechtigt beschreibt, auch wenn das im Stück nicht klappt. Gorki gibt den Ohnmächtigen eine Stimme, aber, und das ist das Eigenartige, er ist nicht Anwalt des Volkes, jedenfalls nicht in seinen Stücken. Er denunziert dem Stück die Kleinbürger, das Kleinbürgermilieu. In seinem ganzen Werk finden sich große Vorbehalte gegenüber den Bauern und von den Proletariern hat der ehemalige Vagabund Gorki keine Ahnung. Bei all den Gelegenheitsjobs, die er hatte, in der Industrie hat er nie gearbeitet. Gorki sitzt zwischen den Stühlen. Er ist wohl Volkes Stimme, aber er hat kein ungebrochenes Verhältnis zu diesem Volk. Der Slawist Thomas Grob fasst zusammen.
Er steht eigentlich dazwischen. Also er kommt aus diesem Kleinbürgermilieu, das er furchtbar findet, dass er ja auch in den schwärzesten Farben dann zum Beispiel eben auf die Bühne bringt. Er hat wenig Bezug zu den eigentlichen Proletariern, die er theoretisch eigentlich als die progressivste Kraft ansehen müsste. Und er hat ein großes Misstrauen gegenüber den Bauern, was zu tun hat mit Rückständigkeit. Also für ihn war die Kultur eigentlich schon wichtig. Es gibt für ihn eigentlich keinen Fortschritt ohne kulturellen Fortschritt und kulturelle Bildung. Das war in der Bauernschaft nicht der Fall. Dieses Thema, was ihn sehr beschäftigt, auch aus familiärem Hintergrund, zum Beispiel Gewalt gegen Frauen in der Familie, Unterdrückung in der Familie, patriarchale Familien, das war natürlich in der Bauernschaft sehr ausgeprägt und das hat er gehasst. Da konnte er nicht finden, was da Fortschrittliches zu holen ist. Das macht ihn aber auch interessant, dass er dann nicht ein klares Milieu hat, das für ihn so eine Art Heldenressource ist, obwohl er eigentlich den Helden immer sucht. In den Erzählungen ist es noch deutlich. Er sucht eigentlich dieses gesunde, junge, kräftige, es ist ja thematisiert worden von Slawisten, dass er so eine Art Nietzsche-Begeisterung hätte und sozusagen vom Übermenschen beeinflusst sich. Ich weiß nicht, wie weit das geht, aber er sucht eigentlich dieses kräftige Individuum, den neuen Menschen. Es ist aber bei ihm tatsächlich nicht so ganz klar, wo man den überhaupt finden kann.
Eine ambivalente Position. Das Bewusstsein, dass sich etwas ändern muss, ohne zu wissen, wer die Zukunft prägen, wer sie gestalten soll. Und Gorkis Ambivalenz ist zeittypisch. Für diese ersten Jahre im Russland nach der Jahrhundertwende führt der Slawist weiter aus. Da gibt es die ungeheure Sehnsucht nach Veränderung und die Angst vor ihr. Und die politische Situation spitzt sich weiter zu.
1905 ist diese erste, wenn man so will, die erste russische Revolution, die ja zu gewissen Reformen führt. Teilweise zum Schein, teilweise nur bis zu einem gewissen Grad. Aber es ist eine erste Eruption auch von Gewalt beidseitig. Viel Repression, aber eben auch diese ganze Aufstandssituation, diese Unruhe, weil man nicht weiß, wohin das führt. Also die Intellektuellen spüren ganz stark, dass da auch Kräfte brodeln, die eventuell zu völlig unbeherrschbaren Effekten führen. Also dieses Bewusstsein, es muss sich etwas ändern, dieses alte System hat ausgedient, dieser Zarismus war völlig unfähig, schon jahrzehntelang tatsächlich zu reagieren auf moderne Verhältnisse, sich zu erneuern und zu modernisieren. Das heißt, man erwartet eigentlich einen Kollaps, aber man hat davor natürlich auch Angst, weil man weiß, dass diese 80% der Russen sind fast durchwegs illiterate Bauern. Und wenn das mal zu brodeln anfängt, dann gibt es eine Tradition in Russland, seit den Bauernaufständen des 18. Jahrhunderts und seit dem Dichter Puschkin, der gewarnt hat vor diesen russischen Eruptionen, weil die eben nicht mehr in kontrollierten Bahnen ablaufen. Also in dieser Schwebe, in der ganz viel so Katastrophenthemen auch tatsächlich diskutiert werden, das ist die Atmosphäre der Zeit. Und da ist er natürlich auch tatsächlich eine Stimme, die hochaktuell ist, weil er genau das auch auf seine Art dann aufnimmt.
Dass Gorki von den Zeitgenossen als brandaktueller Dramatiker wahrgenommen wurde, zeigt die Schilderung einer Uraufführung. 1905 kommen die Kinder der Sonne auf die Bühne. Auch dieses Stück wurde vom Moskauer Künstlertheater und der Stanislavski-Uhr aufgeführt. Die Truppe hatte bereits Tschechow zu seinen Riesenerfolgen geführt. Aber im Unterschied zu Tschechow war Gorki hochpolitisch. 1905 hatte der Zar eine Verfassung zulassen müssen. Kurz danach fand die Uraufführung der Kinder der Sonne statt. In seinen Erinnerungen berichtet der Schauspieler Katschalow über die Umstände.
Die erste Vorstellung des Stücks fand am 24. Oktober 1905 statt. Einige Tage zuvor war ein allerhöchstes Manifest über die Gewährung einer Verfassung veröffentlicht worden. Nach dem Manifest ergoss sich eine Pogromwelle über Russland, über Kiew, Twer, Odessa und andere Städte. Die Moskauer Schwarzhunderter bereiteten eifrig ein Pogrom gegen die Intelligenz vor. Kaum ein Tag verging ohne Mord und Totschlag. Die Atmosphäre in der Stadt war bis zum Äußersten erhitzt. Jeden Augenblick erwartete man das Losbrechen des Pogroms. Vor Beginn der Premiere durchlief die Stadt das Gerücht, dass die Schwarzhunderter, die Gorki und uns als Feinde des Zaren und des Vaterlandes betrachteten, während der Vorstellung das Künstlertheater überfallen würden. Das Publikum war während der Vorstellung aller möglichen Exzesse gewärtig und daher in höchster Anspannung. Und nun drangen kurz vor dem Finale unsere Komparsen als Provokateure und Anstifter des Choleraaufstandes auf die Bühne und die Germanowa, von meiner Frau Jelena gespielt, gab in Richtung auf die Menge einen Schuss ab. Ich fiel um, wie es der Handlungsablauf verlangte. Jetzt aber geschah etwas völlig Unerwartetes, Unvorstellbares. Das Publikum konnte nicht unterscheiden, wer auf wen schießt und weshalb, hielt die herbeigelaufenen Schauspieler für Schwarzhunderter, die eingedrungen waren, um uns umzubringen, und meinte, ich sei das erste Opfer. Ein unbeschreiblicher Lärm erhob sich. Frauen bekamen hysterische Anfälle. Ein Teil der Zuschauer stürmte vor zur Rampe, offensichtlich bereit, uns zu verteidigen. Andere stürzten zu den Ausgängen, um sich durch die Flucht zu retten. Jemand sprang zur Garderobe und zerrte Waffen aus den Manteltaschen. Jemand schrie: Vorhang!
Theater und Realität sind an diesem Abend ununterscheidbar geworden. Und diese Erfahrung, die Verschränkung von Bühne und Politik, beschränkt sich nicht auf die Kinder der Sonne. Auch bei den Sommergästen, einem weiteren Gorki-Stück, wurden Vorstellungen unterbrochen, weil das Publikum sich einmischte in das Bühnengeschehen. Gorki bewegte sich als Dramatiker auf der Höhe seiner Zeit. Er und sein Publikum waren von denselben Fragen bewegt, verwirrt, angetrieben. Sie teilten den Wunsch nach Veränderung und die Angst vor ihr. Und Gorki spielt in diesen dynamischen Jahren, auch in seinem politischen Engagement, eine differenzierte Rolle. Der Schriftsteller schließt sich, wie erwähnt, der Sozialdemokratischen Partei an. Er schreibt das Revolutionsgedicht »Der Sturmvogel«, den Roman »Die Mutter«, beides spätere Pflichtlektüren in den sowjetischen Staaten. Trotzdem behält Gorki vor, in und nach der Revolution eine differenzierte Position bei. Er flieht 1906 vor den Verfolgungen des zaristischen Regimes, geht ins Exil nach Capri und entzweit sich mit Lenin. Denn Gorki setzt sich nicht einzig für einen rationalen Marxismus ein, er versucht die Zukunftsvorstellungen der Kommunisten mit der religiösen Tradition Russlands zu verschmelzen. 1913, vor dem Ersten Weltkrieg, erlässt der Zar eine Amnestie. Gorki kehrt nach Russland zurück, erlebt die Revolution und entfaltet eine ungeheure Aktivität. Er gründet Zeitschriften und Institutionen, versucht die Kultur zu erhalten, setzt sich für Verfolgte ein und er übt harsche Kritik an den Bolschewiki. Gorki kritisiert den Kriegskommunismus und die Ausschaltung der anderen Parteien. Das ist deutlich. Und Gorki bleibt deutlich. So lange, bis Lenin ihn 1921 ins zweite Exil regelrecht abschiebt. Das spätere sozialistische Kulturdenkmal nimmt politisch eine ziemlich differenzierte Position ein, fasst der Slawist Thomas Grob von der Uni Basel zusammen.
Also er hat sich so lange diese ganze Offenheit bewahrt. Das heißt, er hat im Unterschied zu einigen Futuristen zum Beispiel, die sich dann der Politik verschrieben haben, hat er sich geweigert, seine Zukunftsvorstellungen direkt an eine Parteipolitik zu hängen.
Dann passiert das Unerklärliche. Gorki kehrt ab 1928 für Stippvisiten aus seinem Exil ins unterdessen stalinistische Russland zurück. 1932 arrangiert man für ihn eine triumphale Rückkehr und Gorki lässt seine differenzierten Positionen fahren. Sein Briefwechsel mit Stalin, der erst nach der Wende zugänglich wurde, offenbart Unglaubliches. Der frühere Kritiker Gorki unterstützt Schauprozesse. Er publiziert ein beschönigendes Buch über den Weißmeer-Ostsee-Kanal, der von Zwangsarbeitern erstellt wurde. Gorki unterstützt die Durchsetzung des sozialistischen Realismus zur literarischen Norm, setzt ihn durch. Er wird mit dem Lenin-Orden dekoriert, zum ersten Vorsitzenden des sowjetischen Schriftstellerkongresses gewählt. Aus dem kritischen Schriftsteller wird ein Kulturfunktionär und eine Systemstütze. Thomas Grob spricht von seltsamen Brüchen.
Er lässt sich in Sonderzügen im Land herumfahren, schreibt dann Reportagen darüber, besucht Straflager. Bei Solzhenitsyn zum Beispiel kommt das ja vor. Und das sind diese Stellen, die man dann plötzlich nach der Sowjetunion, also in den 90er Jahren, hörte man eigentlich nur noch das von Gorki. Also Gorki war doch der, der fährt nach Solovki, schaut sich da die Strafgefangenen an und verdrückt sich da eine Träne sozusagen, sagt aber kein Wort und schreibt dann auch noch eine Reportage darüber, wie toll es doch ist, dass dieses Land jetzt diese Elemente umerziehe, die halt noch nicht zum Sozialismus geeignet seien. Es wird dann aber noch schlimmer bei ihm. Man weiß ja heute aus Briefen, das wusste man früher glaube ich nicht, dass er bei diesen ersten Schauprozessen 30, 31, da hatte er unheimlich sich ausgelassen über diese Schädlinge und dass die eigentlich ja nur die Höchststrafe verdient hätten und dass das ja furchtbar sei, was das für Verbrechen sei. Man weiß gar nicht, wo er seine Naivität hernahm, weil natürlich haben westliche Schriftsteller zum Teil noch 37, 38 an diese Stalin-Prozesse geglaubt, aber dass er mit seinen Verbindungen und seinen Kenntnissen, seinen Besuchen, dass er das einfach nur so geglaubt hat, das kommt einem heute sehr sonderbar vor.
Eine unerklärliche Naivität legt Gorki plötzlich an den Tag. Und die Sekundärliteratur streitet bis heute über die Gründe. Fest steht, die Rezeption von Gorki ist geprägt durch diese Jahre. Der einst differenzierte, ambivalente Dramatiker lässt sich einspannen und verkörpert wie kein anderer Schriftsteller den Sowjetstaat an sich. Seine Stücke erleben eine lange, regimekonforme Aufführungstradition, auch in der DDR. Kein Wunder, wird Maxim Gorki abgelehnt und spielt nach 89 erstmal keine Rolle. In den letzten Jahren hat sich das geändert. Am Moskauer Künstlertheater steht Gorki seit 2010 wieder ständig auf dem Spielplan. Der Slawist Thomas Grob spricht von einer zaghaften Neuentdeckung.
Und ich habe jetzt gesehen, dass er tatsächlich auch wieder zum Teil auf die russische Bühne zurückkommt. Unterschiedlich, aber mit Sicherheit anders akzentuiert, als das in den sowjetischen Zeiten der Fall war. Es gab schon früher einzelne Versuche, Gorki rauszunehmen aus dieser Schublade sozusagen. Aber das ist eine übermenschliche Anstrengung, weil dieser Gorki derart allpräsent war in der offiziellen Kulturpolitik. Da muss man, glaube ich, schon zuerst ein bisschen Gras drüber wachsen lassen.
In den deutschsprachigen Ländern besteht vor allem Interesse an den frühen Stücken Gorkis, an den Barbaren, den Kindern der Sonne, den Kleinbürgern. Das sind die Stücke, die das ambivalente Lebensgefühl der russischen Jahrhundertwende fassen. In den Kleinbürgern etwa, die Jette Steckel am Deutschen Theater inszeniert hat, tritt ein klassenbewusster Proletarier auf und rechnet ab mit den kleinen Träumen der Kleinbürger um ihn herum. Bloß auch diese kleinen Träume haben ihre Berechtigung und sie sind wirkmächtig auf einer Bühne. In den Kindern der Sonne liegt die Ambivalenz anderswo. Da diskutiert eine intellektuelle und gutgestellte Gesellschaft über die eigenen Ideale und kommt zum verzweifelten Schluss, dass sie ihnen nicht genügt, während draußen ein Volksaufstand droht. Das ist real, für die gute Gesellschaft aber nicht relevant. Es ist eine Art tschechowscher Stillstand in diesen Gorki-Stücken. Man redet und redet und doch gibt es auch noch etwas markant anderes, sagt der Slawist Thomas Grob.
Bei Gorki gibt es tatsächlich diesen großen Unterschied, dass sogar wo der Aufstand nicht passiert oder wo nicht klar ist, wo er hinführt, dass man immer bei ihm das Gefühl hat, da wartet was hinter dem Vorhang. Ich kann mir auch vorstellen, tatsächlich, dass das zum Beispiel Regisseure, dass das fasziniert. Also dieses Gefühl, dass hier vorne zwar geredet wird, irgendwie so hin und her, aber man redet zwar nicht so aneinander vorbei wie bei Tschechow, aber man redet auch nicht darum, worum es wirklich geht, sondern das Wahre ist eigentlich das, was da drohend hinter dem Vorhang steht.
Gorki ist ein Ahnen, ein Warten auf das Losbrechen eines Sturms, auch wenn keiner sagen kann, was das für ein Sturm ist und vor allem, was nach dem Sturm kommt. Das scheint verteufelt aktuell zu sein. Die Zeitstücke Gorkis, die die Zeitgenossen so unmittelbar angingen, dass sie die Bühnen stürmten, gehen auch uns über 100 Jahre später an. In einer Gesellschaft, wo empört euch ein moralischer Imperativ ist und keiner weiß, was nach der Empörung sein soll.
Also dieses Gefühl, irgendwas Radikales wird sich ereignen, aber wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wie das aussehen wird, das ist, glaube ich, dramaturgisch ist das sehr interessant und das ist, glaube ich, etwas, was andere Zeiten halt auch kennen. Dieses Gefühl, etwas wird sich tun, ohne jetzt Lösungen haben zu müssen. Ich glaube, es gibt tatsächlich wenig Leute, die das derart kraftvoll auch auf die Bühne gebracht haben, auch widerspruchsvoll auf die Bühne gebracht haben, wie Gorki, dessen Figuren ja immer widersprüchlich sind. Die sind auch nie sympathisch oder nur unsympathisch. Die sind auch nie nur dumm oder nur intelligent zum Beispiel oder weitsichtig und kurzsichtig oder egoistisch und altruistisch. Die sind immer eigentlich interessante Mischungen von allem.
An den Stücken hängt, in den Stücken steckt der widersprüchliche Gorki, dessen Kunst im Widersprüchlichen steckt. Er ist Volkes Stimme, die dem Volk sehr distanziert gegenübersteht. Er ist ein engagierter Revolutionär, der die Bolschewiki kritisiert, so lange bis er ins Exil geschickt wird. Er ist ein Kritiker, der zur Systemstütze wird und einer, der Veränderungen herbeisehnt und sich vor ihnen fürchtet. Und er ist ein Dramatiker, der ganz in seiner Zeit steckt und heute wieder hoch aktuell ist. So viel von Reflexe und so viel von Maxim Gorki für heute. Am Mikrofon Elinor Landmann. Gorkis Stück Die Kleinbürger in der Inszenierung von Jette Steckel, die ist zu Gast in Winterthur am Freitag und am Samstag. Und wer sich einlesen will in Gorki, dem sei der schmale DTV-Band vom kürzlich verstorbenen Theaterkritiker Henning Rischbieter empfohlen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.